Es geht um die Art und Weise, wie mein Kind lernt, sich zu beziehen auf andere Menschen für den Rest seines Lebens.
Das möchte ich meinen Kindern auch unbedingt mitgeben. Ich kann etwas bewegen in dieser Welt.
Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Erziehung war gestern. Spannend, oder? Ruth ist meine Gästin, Ruth Abraham. Sie ist Gründerin von dem Kompass, ein Unternehmen, mit dem sie eben schon sehr, sehr lange, ich glaube, mit die erste Eltern begleitet hat Richtung friedvolle Elternschaft. Und jetzt endlich hat sie ein Buch geschrieben. Erziehung war gestern. Ruth war schon zweimal Gästin bei mir im Podcast. Wir haben schon über Geschwisterstreits, Geschwisterkonflikte gesprochen und wie man sie genießen kann und über Konflikte. Wir haben gleiche Vorlieben. Mit Ruth habe ich tatsächlich vor 12, 13 Jahren schon in irgendwelchen Facebook-Gruppen diskutiert. Und ehrlich, ich weiß nicht, kennst du das, wenn man manchmal so online unterwegs ist und irgendjemand was schreibt oder sagt und man sich so eine Nacht lang drüber ärgert, weil es piekst und unbequem ist? Genau, da habe ich so 1-2 Nächte, an die ich mich noch an Aussagen oder Schreibereien von Ruth erinnere. Und genau noch viel, viel öfters und manchmal auch genau diese Momente haben mich sehr, sehr inspiriert. Bringen mich viel ins Denken und ins Fühlen. Für ein paar Jahren waren wir sogar zusammen in einer Mastermind und haben dieses Unternehmertum, haben uns zusammen gefeiert und zusammen gescheitert. Und jetzt schreiben wir beim gleichen Verlag, bei der gleichen Lektorin ein Buch. Ihrs ist da, meins ist in der Pipeline. Ich gebe es die Tage ab. Es macht unglaublich Spaß, mit Ruth zu sprechen, sich von Ruth inspirieren zu lassen. Und ja, Ruth war auch die erste für mich, die den Zusammenhang gezogen hat, Erziehung ist politisch. Ich nehme hier diese Podcast-Folge heute am 30.01. auf. Gestern war eine Scheiße im Bundestag. Ich habe Bauchschmerzen. Wenn du diese Podcast-Folge hörst, waren die Wahlen. Ich weiß nicht, wie es uns geht. Ich habe diese Vorbereitung auf diesen Podcast noch vor ein paar Tagen geschrieben. Das war noch vorgestern. Ich habe geschrieben, ich habe noch Hoffnung und Zuversicht, weil ohne geht's nicht. Das habe ich circa vor einer Woche geschrieben. Es fällt mir heute sehr, sehr viel schwieriger, diese Worte zu sagen. Ich habe noch Hoffnung und Zuversicht. Aber es ist mir noch viel klarer, weil ohne geht es nicht. Und ja, Erziehung ist politisch. Diesen Podcast gibt es, weil meine Moral mich treibt, weil meine Werte mich treiben, weil ich mich auch von Ruth oft genug habe pieksen lassen, weil ich mir diese Fragen gestellt habe, weil ich mir zusammen mit Ruth und sehr, sehr vielen Menschen diese Fragen stelle und weil es so viele wunderbare Eltern wie dich gibt, so wichtig, die sich diese Fragen stellen und wir unsere Kinder ins Leben begleiten, dass sie auch diese Hoffnung und diese Zuversicht behalten, weil ohne die geht es nicht. Und ehrlich, ob dein Kind das Zimmer jetzt aufräumt, schickimicki oder nicht, das ist Bananenrhabarber. Auch ich weiß, ich habe 3 Kinder, es fühlt sich nicht immer wie Rhabarber-Banane an. Aber was unglaublich wichtig ist, Hoffnung, Zuversicht, ich kann etwas in der Welt bewegen. Darüber sprechen wir auch in diesem Podcast. Wir sprechen, Erziehung war gestern. Warum Ruth von Erziehung nicht viel hält. Wir sprechen von Liebe. Warum Ruth auch von Liebe nicht so viel hält. Übers Nettsein. Warum das auch nicht wichtig ist. Wir sprechen dafür, was viel wichtiger ist bei friedvoller Elternschaft. Was wir tun können. Was für Spuren Erziehung vielleicht hinterlassen kann. Es ist auf jeden Fall ein sehr wertvolles Gespräch. Ich habe es geliebt und ich freue mich, dass ich dir dieses Gespräch jetzt schenken kann. Ein Satz, der mich in dem Buch sehr angesprochen hat und ja eigentlich auch die Kernaussage meines Buches ist: Im Mittelpunkt steht Beziehung und nicht die Lösung. Kann ich so unterschreiben, da macht bum bum mein Herz bei diesem Satz und ein gutes Buch. Und genau dafür habe ich ja auch meinen Beziehungsbooster. Also wenn du in dem Alltag, das eben nicht Banane Bababa ist, ihr euch streitet wegen dem Zimmer, wegen den Hausaufgaben, dein Kind die Jacke nicht anzieht und genau das alles so schwer ist, dann ist der Beziehungsbooster hier genau richtig wichtig. Die Beziehung zählt und mit dem Beziehungsbooster zeige ich dir mit kleinen Schritten, wie das gehen kann, ohne großen Aufwand, weder zeitlich noch finanziell. Ein Geschenk für mich an dich. Weil es mir so wichtig ist, in die Welt zu bringen, ist der Preis gerade wirklich sehr, sehr weit unten. Den Link findest du in den Shownotes. Stärke eure Beziehung. Darum geht's. Und dann wird das mit den Lösungen auch viel, viel leichter versprochen, auch wenn es nicht um die geht. Ein anderer Themenbereich, wo es ja wirklich, wirklich richtig brennen kann in Familien, was ich immer wieder hautnah kriege, ist die Schule. Weil mit der Schule brennt, die Luft zum Atmen fehlt, Windstärke 10. Druck, ihr streitet euch nur noch um die Hausaufgaben. Vielleicht verweigert dein Kind auch schon, hat Bauchschmerzen oder. Ich habe da seit neuestem SOS Schulcoaching, Schule ohne Stress. Da begleite ich euch ganz intensiv 6 Wochen lang. Wir finden schnell eine gute Lösung. Ich weiß, um die Lösung geht es nicht, tatsächlich geht es nicht so, aber wir können schnell Druck rausnehmen und finden lang wirkende Wege. Es geht eben nicht um die schnelle Lösung, auch wenn wir sehr schnell Druck rausnehmen und sehr schnell in die Veränderung kommen können. Also wenn bei euch die Schule brennt, dann den Link findest du auch, dann ist das SOS Schulcoaching genau das Richtige für dich. So, gut. Ich freue mich. Endlich ein Buch von dir. Jetzt können wir darüber sprechen. Erziehung war gestern. Ich fall gleich mit der Tür ins Haus. Was ist dein Problem mit Erziehung?
Oh, wo fängt man da an? Erziehung, wie sie im Allgemeinen verstanden wird, ist oft verwechselt mit Einfluss. Aber ich möchte die starke Unterscheidung machen, dass Erziehung tatsächlich grundsätzlich der gezielte Einfluss auf junge Menschen ist. Also die gezielte Idee, dass wir jemanden zu etwas machen möchten. Bin ich auch nicht allein in dieser Form der Betrachtung. Und wir haben eine ganz gute wissenschaftliche Ausarbeitung dieser Frage seit ungefähr 50 Jahren, in der wir angefangen haben zu fragen, warum ist es überhaupt in Ordnung, junge Menschen zu erziehen und was bedeutet diese Geschichte mit der Erziehung? Für viele Menschen ist das erstmal so, was will sie denn? Man kann auch total liebevoll mit Kindern umgehen und jede Form von Umgang mit Kindern ist doch Erziehung. Also die Idee von, man kann nicht nicht erziehen, so ein bisschen wie man kann nicht nicht kommunizieren, aber das ist, als würde ich sagen, man kann nicht nicht manipulieren. Kann man sehr wohl. Man kann nicht nicht kommunizieren, ganz sicherlich. Das heißt, Einfluss nehmen wir auf alle Menschen um uns herum. Erziehung wiederum ist ein sehr gezieltes, subtiles und für viele Menschen selten hinterfragtes Konzept, dass wir auf junge Menschen stülpen mit dem Ziel, sie zu etwas zu machen. Und das ist in der Definition von Erziehung, wie ich sie nutze, ein Grundproblem. In dem Moment, in dem wir jemanden zu etwas machen wollen, haben wir ein moralisches Problem. Also wir haben erstmal das Problem, dass diese Person objektifiziert wird. Zum Zweiten ist es der bedürfnisorientierten Betrachtung und dem, was wir heute wissen, was sehr wichtig ist für den Umgang mit jungen Menschen aus psychologischer und soziologischer und neurowissenschaftlicher Sicht, nicht besonders dienlich, weil wir dann ja mit dem Verhalten vom Kind beschäftigt sind und nicht mit unserer Beziehungsqualität, was das Kind brauchen könnte etc. Hinzu kommt, dass Erziehung eine sehr fragwürdige Geschichte hat, sehr verankert ist in der weißen kolonialistischen Welt, eine relativ neue Geschichte hat, muss man auch ganz deutlich dazu sagen. Das war nicht schon immer so und das ist auch nicht natürlich, Menschen zu erziehen. Und ich glaube, es gibt so viel bessere Wege, junge Menschen zu begleiten, als mit einer Idee von Erziehung im Hintergrund, die uns mehr schadet als nützt.
Ja, also diese Idee, da kommt Knete zu uns und unser Job ist es, aus dieser Knete jemanden zu formen, der unserer Gesellschaft, unserem Ideal oder was auch immer entspricht.
Ja, genau. Es ist halt zutiefst objektivierend. Ne? In dem Moment, in dem ich jemanden verändern möchte in irgendeiner Form, das wissen wir übrigens auch instinktiv, Erwachsene mögen es gar nicht, erzogen zu werden. Also wir alle wissen, Einfluss nehmen auf andere Menschen, natürlich tun wir das alle, diskutieren, verschiedene Werte haben etc., das tun wir alle. Aber erzogen werden, das mögen Erwachsene auch nicht. Also wir merken in dem Moment, wenn wir das nicht mehr auf Kinder beziehen, dass es tatsächlich sehr objektivierend und sehr abwertend ist. jemanden zu irgendetwas machen zu wollen.
Ja, total spannend. Also kann ich auf jeden Fall folgen diesem Gedanken. Und auch dieses Gefühl, wenn ich jetzt selber das Gefühl hätte, mein Mann, mein Partner, mein Kollege, Chef, weiß was ich was, möchte mich, vor allem was ja Erziehung auch beinhaltet, nicht die Transparenz. Also wenn jetzt ich mich mit meinem Partner irgendwie zusammensetze und sage, du, wir haben hier ein Problem, Spülmaschine, wie können wir das lösen, kannst du da dein Verhalten ändern? Das hat eine gewisse Transparenz, aber wenn ich jetzt irgendwie merke, er lobt mich manchmal nicht, was will er eigentlich?
Oder wenn du zu deinem Partner hingehst und sagst, jetzt musst du mal lernen, wie man vernünftig Spülmaschinen einräumt. Das ist ein Unterschied. Du lachst. Du spürst den Unterschied in der Haltung zwischen, ey, mir geht es gerade auf die Nerven, dass das mit dem Geschirrspüler irgendwie hier so scheiße läuft, zwischen uns jetzt mal gucken, was wir jetzt machen. Und du musst aber auch mal lernen, das richtig zu machen. In dem Moment stellst du dich strukturell über die andere Person, definierst, was die richtige Art und Weise ist, was die Person zu lernen hat, womit sie sich zu beschäftigen hat und wo sie hingeht. Und das ist strukturell gesehen Gewalt. In dem Moment, in dem ich auf einer systemischen Ebene mich über eine andere Person stelle und deren Lernziele definiere, ist das gewaltvoll. Wir sehen das bei Kindern nicht. In dem Moment, in dem wir es übertragen auf andere Bevölkerungsgruppen, also in dem Moment, in dem hoffentlich dein Mann irgendwo hingeht und sagt, also meiner Frau muss mir mal beibringen, wie man hier ordentlich den Haushalt führt oder so. Ja, also wir kennen Rhetorik wie diese, aber wir können sie besser als sexistische Rhetorik sehen. Bei Adultismus sind wir noch sehr, sehr blind.
Genau, benennst jetzt gerade Adultismus. Ich weiß nicht, ob alle das kennen. Vielleicht magst du dazu noch mal was kurz sagen.
Adultismus ist die strukturelle Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres jungen Alters. Also wir kennen diese Ismus-Begriffe in Bezug auf Hautfarbe, das wäre Rassismus, also die strukturelle Diskriminierung von Menschen, die nicht als weiß eingeordnet werden, oder auch Sexismus, die strukturelle Diskriminierung von Menschen, die als weiblich eingeordnet werden. Und Adultismus bezieht sich auf das Alter von Menschen.
Was ich tatsächlich für mich auch neu ist, ich habe jetzt gar keine Frage dazu, aber ich bin einfach neugierig, du sagst, das ist noch gar nicht so alt. Dass Feminismus und so Patriarchat noch nicht so alt ist, das weiß ich, aber dass diese Idee von Erziehung noch nicht so alt ist, wer kam denn auf die Idee oder wann kam man auf diese Idee?
Das ist tatsächlich nicht ganz klar. Also das ist tatsächlich nicht ganz klar, sie scheinen sich parallel ähnlich wie viele andere strukturelle Diskriminierung, sie scheinen sich parallel mit der industriellen Revolution und mit der Entdeckung der neuen Welt und dann der industriellen Revolution entwickelt zu haben. Das, was ich als Erziehung definiere. An dieser Stelle muss man ganz klar sagen, dass mir da Menschen durchaus widersprechen würden, die zum Beispiel Erziehung mit Einfluss gleichsetzen. Aber das, was ich aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, als Erziehung definiere, also die Idee von der Formung von jungen Menschen, also von der bewussten Beeinflussung von jungen Menschen, ist tatsächlich wahrscheinlich in der weißen westlichen Welt dann per Kolonialismus exportiert worden, so wie die Idee, dass es nur zwei Gender gibt und so, das haben wir ja interkulturell nie irgendwo anders so gehabt, dass diese Idee ist wahrscheinlich parallel zur Industrialisierung oder auf jeden Fall so in den letzten, na nehmen wir es mal ein bisschen großzügiger, 300, 400 Jahren entstanden. Also diese Formbarkeit, ich glaube, wir haben sehr gute Hinweise darauf und sehr gute Gedankenanstöße darauf, dass das auch sehr viel mit dem Vormarsch und der Vormacht der katholischen Kirche zu tun hat, die die Idee hat von der Erbsünde, von dem Menschen, der sündig geboren wird und gut gemacht werden muss. Wir finden Folgen von diesem Gedankengut auch in erzieherischem Gedankengut. Die Idee vom Tyrannen, die Idee vom nicht-sozialen Kind, dem man beibringen muss, sich sozial zu verhalten, was gegen alles steht, was wir aus den Sozialwissenschaften wissen. Wir wissen, dass wir alle hochsozial sind. Ja? Also da scheint es auch Parallelen in dem Einfluss aus der Kirche zu geben.
Ja, wie spannend. Und Kirche und Macht und das, ja, auch immer, ja.
Ähnlich wie beim Patriarchat, das mit Religion ja auch unverknüpfbar verbunden ist.
Ich liebe deine Arbeit ja auch so sehr, weil du manchmal wehtust ein bisschen und du hast jetzt also deine Fragen einfach ein Anregen und ein bisschen pieksen. Und Erziehung stellst du auf den Kopf, was für viele genau was auch was Nettes sein kann. Und du gehst in deinem Buch genau das Nächste an. Und ich erinnere mich noch, als ich frisch schwanger war, ich war da so voller Vertrauen und ich weiß noch, dass ich dann damals noch nicht Mann, glaube ich, gesagt habe, weißt du was, ich bin voller Vertrauen, dass wir das hinkriegen. Wir brauchen nur Liebe. Wir müssen unser Kind nur lieben. Und dann bekommen wir das richtig gut hin. Ich weiß noch, welche Straße wir da lang gelaufen sind und so. Genau, und auch die Liebe nimmst du einmal auseinander. Oder ich weiß nicht mehr wortwörtlich, aber irgendwie sowas in die Richtung, dass du Liebe und friedvoll sein, ja eigentlich, ja, sagst, das geht nicht so gut miteinander.
Ich glaube, wir müssen erstmal uns anfangen zu fragen, was wir mit Liebe meinen. Ich finde da einen sehr schönen Ansatz und das denke ich auch in dem Buch, in dem Kapitel über Liebe durch. Ich finde da erstmal einen sehr schönen Ansatz, anzufangen zu fragen, ob wir damit ein warmes, kuscheliges Gefühl meinen. Ich glaube, dass Elternschaft auf Liebe aufzubauen, wenn wir damit ein warmes, kuscheliges Gefühl meinen, eine ganz schön große Gefahr ist. Denn wir alle haben nicht immer warme, kuschelige Gefühle. Wir alle können nicht, und es kann ja nicht sein, dass wir nur gute Eltern sein können, wenn wir warme, kuschelige Gefühle haben. Wir sind genervt, gelangweilt, wütend, traurig, überfordert und all diese Dinge. Und wir können trotzdem wunderbare Eltern sein. Ich glaube, das ist auch wichtig, Eltern davon zu entlassen, zu glauben, dass sie immer Liebe fühlen müssen an jeder Stelle. Ich folge gedanklich da gerne den Aktivistinnen, vor allem den schwarzen Aktivistinnen aus den USA, die in den letzten 100 Jahren sehr, sehr viel darüber gesprochen haben, wie wir mehr füreinander sorgen können in Communities, was auch Ausdruck von dem wäre, was wir unter anderem als Liebe bezeichnen. Und ich habe ein T-Shirt, das habe ich leider gerade nicht an, mit dem Ausdruck von Bell Hooks, wo es darum geht, dass Liebe ein Verb ist. Ach, Liebe ist ein Verb, kommt von Bell Hooks. Liebe ist ein Verb, Liebe ist etwas, was wir tun. Liebe ist eine Tatsache. Und Liebe ohne Anerkennung, ohne Handeln, Liebe ohne etwas, was fühlbar in dieser Welt ist, bleibt halt ein theoretisches Konzept. Wir müssen auch hinterfragen, was wir als Liebe kennengelernt haben. Wenn wir schauen, ich erinnere da an eine Arbeit, die ein Kommilitone von mir gemacht hat, als ich Ethik und Organisation studiert habe im Master. Und da hat ein Kommilitone von mir Menschen in der Forensik besucht. Mit denen gesprochen und GewalttäterInnen mit denen gesprochen und hat festgestellt, dass es ein Bild von Liebe gibt. Also dass es immer wieder einen Rückbezug auf Liebe gibt. Naja, nee, ich habe sie nur getötet, weil ich sie liebe. Ich habe ihr nur wehgetan, weil ich sie liebe. Ich weiß nicht, wie ich mit Liebe umgehen soll. Ganz viel Reflexion über Liebe. Das heißt, wir müssen uns auch fragen, was habe ich denn als Liebe kennengelernt? Welche Handlungen in dieser Welt habe ich denn mit Liebe verknüpft? Ja, viele von uns haben, um jetzt zurück zu Kindern zu kommen, Liebe als Kälte, ignorieren, geh in dein Zimmer und komm alleine mit deinen Gefühlen klar. Oder gar als körperliche Gewalt kennengelernt, weil wir gespürt haben, dass gegebenenfalls auch die Emotion von Liebe da war. Aber das alles war, was uns an Handlungen, als an Miteinander angeboten wurde. Das heißt, wir werden, wenn wir sagen, ich möchte mein Kind lieben, gegebenenfalls wiederholen, was wir selbst erlebt haben. Ich finde es viel hilfreicher zu fragen, auf welchem moralischen Grund möchte ich stehen? Das ist auch viel verlässlicher als ein fliehendes Gefühl, was ich manchmal habe und manchmal nicht. Und nimmt so viel Druck raus, weil viele Eltern sagen ja, ich liebe mein Kind, aber gerade faktisch nicht. Und trotzdem möchte ich gut mit meinem Kind umgehen. Ja? Das heißt, wir nehmen da ganz viel Drama raus, ganz viel Druck raus. Und ich finde es viel hilfreicher zu fragen, welche Handlung nehme ich vor unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass mein Kind Würde hat? So gut wie möglich. In diesem Moment. Ja. Ich halte das für wichtiger als für Liebe. Ich halte Liebe für komplett überbewertet in diesem Zusammenhang.
Ja, kann ich auch folgen. Damals vor 15 Jahren war es genau das. Ich hatte ein Gefühl, was ich weitergeben wollte. Und Mutterschaft war genau das jetzt zu hinterfragen oder erstmal kennenzulernen und sich immer wieder ja auch moralisch und kognitiv eigentlich damit auseinanderzusetzen. Werte entsprechend. Und da ist ja dein Buch einfach echt ein Schatz und das meine ich auch so hilfreich, dieses bisschen Pieksige, weil es eben genau dieses Gefühl, was ich da vielleicht hatte, in Frage stellt, um bewusst handeln zu können. Weil genau das, was du sagst, auch diese Muster, die wir drin haben, ich arbeite ja viel mit dem Nervensystem und da erklären wir uns das eben auch so, dass unser Nervensystem ist. Unser Nervensystem liebt das, was es kennt. und sucht immer wieder das, was es kennt. Und ist aufs Überleben und das, was ich kenne, ist sicher. Deshalb finden wir uns auch immer wieder in unguten Beziehungsmustern, wenn wir mal ungute Beziehungsmuster erlebt haben. Und wenn wir, genau, dann sagt das Nervensystem, ist sicher. Genau, weil wir es kennen. Aber ob das gut ist oder ob das wirklich emotional sicher ist, das ist die Frage.
Und auch, ob es unseren Werten entspricht, ne? Ob es dem entspricht, wie wir auftauchen wollen in Beziehung. Ich finde es so viel schöner, wenn wir diese großen Fragen stellen, kann es manchmal überwältigend sein. Ja? Das kann ich auch verstehen. Ne? Was sehe ich eigentlich als Liebe an und wie fühlt sich das eigentlich für mich an und wie gebe ich das weiter? Das ist so eine große abstrakte Frage, weil letzten Endes muss das Kind jetzt gerade seine scheiß Schuhe anziehen und ich habe noch 5 Minuten, bis ich zum Kindergarten muss. Aber ich finde diese abstrakten Betrachtungen insofern hilfreich, weil ich dann anfangen kann, so iterativ, so Schritt für Schritt da reinzugehen und zu sagen, okay, wie will ich denn Liebe übersetzen auf die Tatsache, dass wir noch 5 Minuten haben und die Schuhe anziehen müssen? Wie kann ich meine Werte hier mit reinbringen? So gut ich kann. Ja, ich habe ja Gott sei Dank noch 125.000 andere Tage, an denen wir nur noch 5 Minuten haben und wir die Schuhe anziehen müssen. Also ich kann ja jedes Mal wieder neu fragen, okay, wie kann ich mehr meine Werte hier reinbringen? Ja, es ist nicht nur mein Gefühl und nicht nur, dass ich mich irgendwie da kuschelig mitfühle, sondern ich möchte ja grundsätzlich, oder das wollen zumindest viele Eltern, die Eltern, die mit uns arbeiten, ganz sicherlich, ja, zurückschauen auf etwas, wo ich sagen kann, okay, ich habe versucht, meinen Werten zu entsprechen. Ja. Ich habe versucht, dem mehr von dem zu geben, was ich glaube, was richtig war in dem Moment.
Wir sind jetzt sozusagen schon eigentlich in die nächste Frage reingeschlittert. Meine nächste Frage wäre gewesen, was empfiehlst du, wenn man sozusagen dieses Elternding ohne Erziehung machen möchte?
Ich empfehle das Radikale, sich beziehen auf den Moment. Und das ist erstmal total ungewohnt, weil wir meistens ganz unbewusst total darauf geprägt sind, dass wir dieses erzieherische Ding machen von, ich muss das meinem Kind jetzt beibringen, damit es das später kann. Also, unser Zweijähriger steht auf dem Spielplatz und haut einem anderen die Schaufel über den Kopf. Für viele Eltern geht an dieser Stelle der Alarm los von, oh mein Gott, ich muss meinem Kind beibringen, dass das nicht in Ordnung ist. Weil wenn es das jetzt nicht lernt, dann kommt es mit 25 in den Knast, weil jemand anderen eine Schaufel über den Kopf gezogen hat. Das klingt absurd und vielen Eltern ist auch klar, dass das nicht ganz so linear ist. Aber mit diesem Angstdenken, mit diesem linearen Projizieren in die Zukunft, um die Version, jetzt sind wir wieder in unserer Knetmasse, um die Version vom Kind daraus zu kneten, die ich haben will, muss ich jetzt auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Dem können wir sehr gut begegnen, indem wir uns auf den Moment beziehen. Jetzt und hier. Was ist mein Problem mit der Situation? Was ist das Problem von meinem Kind? Was ist das Problem von dem anderen beteiligten Kind, das gerade noch eine Schaufel über den Kopf bekommen hat? Wer ist noch da drin? Jetzt und hier. Was ist jetzt und hier relevant? Wie kann ich jetzt und hier ein Kind schützen, weil es für mich nicht in Ordnung ist, wenn jemand gehauen wird? Wie kann ich jetzt und hier meinem Zweijährigen, das sich entwicklungstechnisch vollkommen angemessen verhält, by the way, also entspannt euch alle mal wieder, wie kann ich das begleiten? Wie kann ich dafür sorgen, dass die anderen sicher sind vor der Schaufel? Wie kann ich dem Kind helfen und es unterstützen in diesem Moment mit einer offensichtlich überwältigenden Emotion? Wie kann ich jetzt und hier eine unperfekte, annähernde Lösung finden? Je mehr ich in diesem Moment bleibe, mit den Ressourcen, die ich habe, an einem Tag bin ich vielleicht total tiefenentspannt und ist noch ein zweiter Elternteil dabei. Und an einem anderen Tag habe ich schon 25 Mal gesagt, ich will jetzt nach Hause gehen, das ist arschkalt, ich habe keinen Bock, ich habe nicht genug geschlafen und ich möchte dem Kind am liebsten die Schaufel zurück über den Kopf hauen. Habe ich natürlich andere Lösungsmöglichkeiten. Ja? Mit den Ressourcen, die ich habe, mit den Möglichkeiten, die ich habe, versuche ich eine Annäherung in diesem Moment.
Absolut. Und da ist ja sozusagen ein Vorurteil, was es vielleicht gibt, wenn man nicht mehr erzieht, dann können die Kinder machen, was sie wollen. Darum geht es ja überhaupt nicht, sondern es geht ja eigentlich um die viel, viel echtere Beziehung, die da entsteht. Weil du dich ja auch als Mensch zeigst und nicht als Knetmassenmodulatorin.
Es ist so entlastend, ganz im Ernst. Das ist so entlastend. Du brauchst nämlich gar nicht mehr die Rolle von dieser Person zu spielen, die zum Beispiel immer am gleichen Strang mit dem Partner zieht oder immer gelassen ist oder immer konsequent ist. Ja. Ja? Du kannst die Person sein, die du in dem Moment bist. Dein Kind kann die Person sein, die dein Kind in dem Moment ist. Ihr könnt euch gegenseitig doof finden. Ihr könnt Konflikte haben. Ihr könnt alle Gefühle haben, die ihr haben wollt. Ihr braucht euch nur zu begegnen in diesem Moment als die Menschen, die ihr seid. Das ist meist das, was total ungewohnt ist für Leute und was wir üben müssen. Dafür gibt's ja deine und meine Arbeit, um genau diese Dinge zu üben, ja? Zu üben, wie denke ich denn von da aus? Wie fühle ich denn meine Gefühle? Wie drücke ich die denn authentisch aus? Die große Befreiung, die dahinter steht, ist eigentlich vielmehr die von, wir brauchen alle keine Rolle mehr zu spielen. Mein Kind braucht nicht einen auf Knetmasse zu machen und ich brauche nicht so tun, als wüsste ich, was ich hier tue.
Ja.
Ich bin einfach nur ein Mensch, der mit einem noch unerfahreneren Menschen zusammen, der extrem abhängig ist von mir, zusammen durchs Leben stolpert. Wir können uns alle wieder entspannen. Niemand weiß, was wir hier machen. Ja, wir fliegen auf einem Stein durchs Weltall. Keiner weiß, was hier los ist. Es ist in Ordnung. Und ja, es gibt das Vorteil, dass man dann gar nichts mehr sagt oder nichts mehr tut. Oder das Kind kann dann machen, was es möchte, was so schade ist. Weil das würde ja bedeuten, dass ich meinem Kind dann gar nicht mehr begegnen möchte. Ich möchte meinem Kind begegnen. Wenn ich meinem Kind begegne und das macht irgendwas Bescheuertes, dann darf ich auch sagen, dass ich es bescheuert finde. Ja, also ich bin überhaupt kein Fan von diesem Rumgesäusele. Also für mich persönlich sowieso nicht. Aber ich glaube, dass es uns auch grundsätzlich nicht besonders weiterbringt. Ich kann meinem Kind in dem Moment begegnen. Nur was ich halt nicht machen brauche, ist sagen, oh, jetzt muss mein Kind aber lernen, dass man mit einer Schaufel nicht haut und mich dann vors Kind stellen und sagt, man macht das nicht. Weil das, wo ist denn da die echte Begegnung? Ja, wo ist denn da, hey, was ist denn hier gerade los? Nix da, ich stelle mich mal eben dazwischen, hau mal bitte mit der Schaufel in diese Richtung, weil das ist gerade gar nicht cool. Und jetzt gucken wir mal eben, wie wir das auf die Reihe kriegen.
Ja, absolut. Auch hier bist du schon wieder sozusagen in die nächste Frage geschlittert, dass du kein Fan von Nettsein bist.
Nein, bin ich nicht.
Aber wie geht dann friedvoll sein ohne Nettsein?
Friedvoll sein, das ist die gleiche Falle wie die mit der Liebe. Es ist diese Idee von, es muss irgendwie fluffig und nice und sweet und kuschelig sein. Und das Problem ist, friedvolle Elternschaft ist der Anspruch, also erziehungsbefreite Elternschaft ist der Anspruch, dem massiven Machtgefälle, dem unsere Kinder ausgeliefert sind, mit so viel Verantwortung wie möglich zu begegnen. Das ist ein moralischer Anspruch, der Gewalt reduzieren möchte. So, und jetzt haben wir häufig die Vorstellung, Gewalt ist laut sein, gemein sein, Leute niedermachen und das Gegenteil von Gewalt ist immer ganz nett säuseln. Ja?
Könntest du bitte vielleicht eventuell?
Das ist nicht richtig. Die reine Definition von Gewalt ist, dass es relativ viele Ebenen von Gewalt gibt. Wir haben vorhin kurz über strukturelle und systemische Gewalt gesprochen. Das meiste davon meint niemand böse. Und niemand ist irgendwie, denkt sich so, oh mein Gott, ich habe hier eine Wohnung zu vermieten und da kommt jemand mit einem migrantischen Namen, die Person will ich auf keinen Fall nehmen. Er hat einfach einen Stapel von Dingen, hat einen internen Fokus auf diese Situation und hat Vorurteile, über die diese Person noch nie nachgedacht hat und schmeißt dann die Leute mit einem Namen, den er nicht kennt oder nicht einordnen kann, vom Stapel. Das ist gewaltvoll. Rein von der Definition ist das strukturelle Gewalt, aber niemand kommt und haut irgendjemandem eine Schaufel über den Kopf. Gewalt ist viel mehr als das. Und Gewalt kann auch stattfinden, wenn wir lieb und süß und kuschelig sind. Das extremste Beispiel davon wäre sicher Dolores Umbridge von Harry Potter. Ich finde die ein wunderbares Beispiel für eine extrem gewaltvolle Person, die an keiner Stelle unfreundlich ist.
Ja, ich habe Harry Potter mit 14 gelesen das letzte Mal. Und meine Kinder stehen da nicht drauf, habe ich ihn schon tausendmal gelesen.
Wirklich? Also, Dolores Umbridge ist eine Schulleiterin, die eingesetzt wird, egal warum, egal was der Hintergrund ist. Die ist unfassbar süß und lieb. Sie wird in den Filmen auch sehr schön so dargestellt, wie ich sie gelesen habe. So eine ältere Dame mit Stöckelschiechen, die Katzen toll findet, rosa trägt, Tee trinkt, die unter anderem Schüler foltert. Aber halt wären sie total nettes. Und ich glaube, dass wir mit dieser Idee von, na, wir wollen gewaltfrei sein, also bedeutet das leise und nett zu sein, in eine Falle reingelaufen sind, vor allem in der modernen Pädagogik, die uns nicht erlaubt, darauf zu schauen, was passiert denn strukturell, wie sehen wir denn das Kind, mit welcher Haltung begegne ich dem Kind, sehe ich es als vollständigen Menschen. Nur weil wir netter ein Kind erpressen, heißt es nicht, dass wir es nicht immer noch faktisch erpressen. Und ganz viel moderne Pädagogik latscht da rein. Ich bin ein Fan davon, wenn ich mein Kind erpresse, weil ich jetzt diese Entscheidung getroffen habe, zu sagen, ich erpresse dich gerade. Ja. Das ist die Entscheidung, die ich getroffen habe, finde ich auch gerade scheiße, mir fällt nichts Besseres ein. Und ich spreche literally mit meinen Kindern so, by the way.
Und dann ist wenigstens diese Transparenz da.
Genau.
Und die Klarheit ist da. Und das ist dann sozusagen dieses Gewaltfreie. Und ich auch als erwachsener Mensch, aber ich kann mich tatsächlich sehr, sehr gut auch noch an dieses Gefühl als kleiner Mensch erinnern, dass klar war, dass die Botschaft und die Worte nicht übereingestimmt haben.
Genau.
Und das war ein gemeines Gefühl, das hat mich sehr machtlos gemacht.
Ja.
Weil es eben so zwei Ebenen waren. Ich habe etwas gespürt und ich hatte aber nichts in der Hand. Also wenn die Mama gesagt hat, du musst das und das jetzt machen, dann konnte ich das richtig scheiße und doof finden. Aber wenn sie, keine Ahnung, ich habe selber in meinem Buch geschrieben, es ist so eine Situation, wo ich wirklich diese Machtlosigkeit fühle, noch sehr genau. Genau, mein Vater kommt aus Indien und die indische Verwandtschaft hat manchmal so richtig, was in die Welt meiner Mutter gar nicht gepasst hat, so rosa Stöckelschuhe und Lackgeschichten und solche Sachen geschickt. Ich fand das super toll und meine Mama fand diese Schuhe total bescheuert. Mhm. Und die waren dann immer irgendwann verloren oder verschwunden und sie wusste auch nicht genau, wo die sind.
Wir haben das so normalisiert, diese Art. Das ist ein schönes Beispiel, ja.
Ja.
Und es wäre so viel mehr wert gewesen für eure Beziehung, wenn sie gesagt hätte, ich finde die scheiße, ich nehme die jetzt weg.
Ja, ganz genau. Und dann hätte ich sauer auf sie sein können, hätten wir uns darüber streiten können und sie hätte sich in ihren Werten gezeigt und ich hätte ihr zeigen können, dass diese Schuhe auch ganz viel Identifikation als Halbinderin für mich bedeutet, dass ich als Halbinderin im Schwabenländle groß werde, irgendwie sowas. Und dann wären wir an den Kern des Punkt, also des Problems gekommen.
Genau. Und ihr wärt euch wenigstens begegnet. Konflikt ist ja auch Begegnung. Ihr könnt euch begegnen als die eine, die das so sieht und die andere, die das so sieht und ihr könnt da zusammenknallen. Wenn wir in diese netten, manipulativen, so hochmanipulative Methoden, die wir da häufig anwenden, ups, das habe ich verloren, wäre eine sehr typische manipulative Methode, die auch nach wie vor sehr, sehr verbreitet ist. Wenn wir in diese Dinge reinfallen, dann priorisieren wir auch nicht mehr die Beziehung. Wie bei allen erzieherischen Ansätzen priorisieren wir die Funktionalität, die Unterdrückung von Gefühlen und das Formen von unserer Knetmasse und nicht die Beziehung. Wenn ich die Beziehung ernst nehme, dann stelle ich mich hin und sage, ich finde deine Stöckelschuhe scheiße und ich sag dir mal warum.
Ja, ganz genau.
Weil dann habe ich die Möglichkeit zu begegnen.
Da kommen wir auch an einen Satz, den habe ich mir auch rausgeschrieben, den ich sehr mag und auch ein bisschen die Kernaussage von meinem Buch war, Konflikte nutzen statt vermeiden. Im Mittelpunkt steht die Beziehung und nicht die Lösung.
Ja.
Ob ich diese Stöckelschuhe jetzt hätte tragen können oder nicht, ist nicht so wichtig.
Genau, das ist nicht der fucking Punkt. Wenn ich zulasse, dass es in meinem Miteinander mit dem Kind um unsere Beziehung geht, dann muss ich Lösungen loslassen. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn ich dann zwischendurch aus irgendwelchen Gründen gewaltvoll eine Lösung durchsetze. Und dann kann ich das benennen. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Das passiert manchmal. Es gibt manchmal auch richtig gute Gründe dafür, by the way. Und dann ist das auch in Ordnung. Aber wenn mir grundsätzlich unsere Beziehung wichtig ist, dann kann mir Effizienz nicht wichtig sein, dann kann mir Funktionalität nicht wichtig sein, dann kann es mir nicht wichtig sein, dass wir zu der perfekten Lösung kommen, die ich haben will. Ich muss die Beziehung priorisieren vor der Lösung. Das heißt nicht, dass es nicht tolle, kreative, wunderbare Lösungen gibt für Stöckelschuhe und andere Fragen. Aber es geht nicht um die Sache. Es geht um die Art und Weise, wie mein Kind lernt, sich zu beziehen auf andere Menschen für den Rest seines Lebens, was nicht nur individuelle Auswirkungen hat auf dieses Kind und auf dessen Zukunft, sondern auch auf unsere Beziehung zwischen Eltern und Kind, auf dessen näheren Beziehung und gesamtgesellschaftlich. Es ist immer auch eine Auswirkung, wenn wir Kinder begleiten mit der Sicherheit und der Klarheit, dass sie wichtig sind, und zwar wichtiger als die Lösung, wichtiger als das irgendwie, dass es funktioniert, dass sie wichtig sind als Menschen und wir bereit sind, uns auf sie einzulassen, auch auf Konflikte, auch auf Kompromisse, auch mit allen Gefühlen, die da sind, dann laufen sie in die Welt hinein mit diesem, ich bin wichtig, meine Stimme zählt und ich kann was verändern. Was meinst du, was das für eine politische Veränderung ist?
Absolut, jetzt, ja, genau. Die Tage der Podcast kommt Ende Februar raus. Mal gucken, wie wir uns, aber genau dieses Hilflosigkeitsgefühl, ich glaube, dass, also wir haben jetzt Ende Januar, gestern Bundestag, das Hilflosigkeitsgefühl, das ist wahnsinnig krass und ich habe ein Glück und da bin ich gerade die Tage so dankbar, ganz viel Erfahrungen von Selbstwirksamkeit aus der Kindheit und Jugend. Also es waren nicht nur die Stöckelschuhe, auch da kann man irgendwie sagen, genau, es darf auch scheiße laufen so. Aber meine Mutter hat mich auch, keine Ahnung, die letzten Jahre in der Schule so viel von der Schule befreit und ich habe ganz viele Aktionen und Tagungen und Geschichten organisiert, wo ich genau dieses, dem Gefühl gefolgt bin. Also ich war so fest, wir haben Schüler gegen Krieg, Tagungen und so organisiert und diese Tagung, was wir dann auf die Beine gestellt haben, ist nicht so wichtig wie dieses Gefühl, was ich jetzt ja schützen muss tatsächlich. Es fällt mir schwer, aber ich muss dieses Gefühl schützen. Aber ich habe das und das ist unglaublich wichtig und das möchte ich meinen Kindern auch unbedingt mitgeben. Ich kann etwas bewegen in dieser Welt.
Ich kann etwas bewegen und das ist das große Bild, das ist das große Ganze, worum es geht. Scheiß doch auf die Stöckelschuhe oder ob das Kind seine Möhren probiert hat oder ob wir jetzt pünktlich im Kindergarten sind. Natürlich ist das in dem Moment ein ganz reales Problem. Ich will das gar nicht klein machen und das kann auch super nervig und anstrengend sein, damit umzugehen. Aber letzten Endes geht es ja um ein großes Ganzes. Letzten Endes geht es ja darum, nicht nur wie wollen wir mit anderen Menschen umgehen und in was für eine Gesellschaft wollen wir leben. Und da haben die Frage nach den Stöckelschuhen und ob das Kind die Möhren probiert und ob wir pünktlich im Kindergarten sind, ihren wichtigen Platz drin.
Was sollen wir denn vermeiden? Du hast jetzt gesagt, im Moment sein ist etwas, was uns total gut tut und uns immer wieder ja, daran erinnern darf, dass wir Erziehung hinter uns lassen und Beziehung in den Mittelpunkt stellen. Was sind aus deiner Erfahrung ja seit vielen Jahren jetzt mit Menschen begleiten? Was können wir sein lassen?
Absolute Lösung. Die Idee von Absolutheit. Ja. Also sprich, oh Mann, Mist, wir sind morgens immer zu spät, wenn wir in den Kindergarten gehen. Vielleicht kann ich ja mal, dienstags gehe ich später zu meinem Job und dann haben wir eigentlich ein bisschen mehr Zeit und wir könnten 5 Minuten später kommen. Aber was ist, wenn das Kind das jetzt am Mittwoch will? Oder nächste Woche? Oder was ist, wenn es dann später irgendwann in irgendeinem Job ist und dann denkt, es kann einfach zu spät kommen? Ja. Absolut, dann ist das Gegenteil von dem in dem Moment bleiben, zu vermeiden, dass ich jetzt eine Lösung finde, die für immer steht, die für immer in Ordnung ist. Wenn sie in dem Moment, an diesem Dienstag, ist es real so, dass ich 5 Minuten später kommen kann, ohne dass die Welt untergeht, dann mach's halt. Dann mach's halt, entspann dich. Dein Kind ist ja auch nicht bescheuert. Das kann im Kontext denken. Das versteht, dass es an manchen Tagen geht und an anderen nicht. Anstatt künstlich eine Linie, eine Idee, eine Regel, das muss man so, einzuziehen, weil du denkst, du brauchst absolute Lösungen und man muss ja konsequent sein und so weiter, kannst du anpassen, was anpassbar ist und ehrlich über das sein, was nicht anpassbar ist. Am Mittwoch musst du sagen, nee, sorry, absolut gar nicht, wir müssen in 5 Minuten losgehen, komme was wolle, lass uns gucken, dass wir Lösungen dafür finden, aber an diesem Tag geht's nicht. Die Tendenz von Eltern, wenn sie an einem Problem dran sitzen, eine Lösung finden zu wollen, die für immer gilt und unter allen Umständen, macht es ihnen unfassbar schwer.
Ja, absolut.
Anstatt zu sagen, ah, okay, in diesem Moment ist das für mich eine gute Annäherung. Ich kann es mir hier eigentlich ganz einfach machen oder ich kann irgendwie mal also outside the box oder da kann ich mal die Oma fragen. Aber was ist, wenn nächste Woche die Oma keine Zeit hat? Dann haben wir ein anderes Problem.
Absolut. Und gleichzeitig an einem Punkt durfte ich dann an meiner Elternschaft mir dann aber auch wieder was trauen, was manchmal verwechselt wird, aber was zu unterscheiden ist, finde ich, an welchen Stellen sind Rituale und Struktur dann hilfreich? Nicht aus dem Prinzip heraus?
Voll.
Also es habe ich zwischenzeitlich auf jeden Fall verwechselt. Aber ist so ein Punkt, was ich einfach nochmal gemerkt habe, Rituale und Strukturen können auch ohne Erziehung sehr wertvoll gut sein.
100%ig. Das ist auch wieder so ein Absolutheitsdenken. Oh, wenn ich friedvolle Elternschaft lebe, dann müssen wir den ganzen Tag lang nur rumchillen und keiner macht irgendwas und dann werden wir barfüßige Hippie-Freilerner irgendwo. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wahnsinn. Was euch gut tut, tut euch gut. Ich zum Beispiel bin mega strukturiert. Bin allein begleitend mit 3 Kindern, 8 Tieren, von dem eins hier gerade rumturnt und 2 Unternehmen. Was meinst du, wie strukturiert ich bin? Ja, ich liebe Struktur. Ich find's geil. Ich find's toll. Es tut mir gut. Super. Das heißt, auch da wieder diese Absolutheit von, ich habe eigentlich eine Lösung, die uns gut tut, aber macht man das? Darf man das? Ja. Passt das zu meiner Idee von, wie das zu sein? Auch da tut Absolutheit nicht gut. Ja? Also für euch in dieser Situation mag das das Richtige sein. Fertig. Wer ist irgendjemand anderes dazu, eine Meinung zu haben? Ja, was euch in dem Moment gut tut, ist das Richtige für euch.
Wir sind jetzt gerade schon so ein bisschen in Beispiele gegangen und wo wir jetzt gerade genau absolute Beispiele gibt es nicht. Trotzdem habe ich in meinem, nicht trotzdem oder gerade deswegen, habe ich in meinem Podcast auch immer so am Ende nochmal, wie kann das jetzt in der Praxis aussehen? Und ich hatte jetzt genau gerade zwei Podcasten vorher, glaube ich, und einen Klassiker, der bei mir immer wieder auftaucht, Zimmer aufräumen. Mein Zweitklässlerkind oder weiß ich was, irgendwie ein Kind zwischen 7 und 9, ich will, dass mein Kind das Zimmer aufräumt und mein Kind will es nicht.
Okay, dann haben wir ja schon mal das Problem festgestellt. Also mein erster Vorschlag ist immer, dass wir mal das Problem feststellen. Was ist denn das Problem da dran? Stört mich das? Finde ich das unhygienisch? Habe ich Sorge, dass da irgendwas unter dem Bett vor sich hin rottet? Möchte ich, dass mein Kind eine Umgebung hat, die das Kind anregt, zu basteln, zu malen, zu tun? Möchte ich, dass mein Kind lernt, mit Dingen gut umzugehen? Das sind alles komplett unterschiedliche Probleme. Warum will ich, dass aufgeräumt wird? Was genau ist mein Problem? Das ist mein täglich Brot. Jeden Tag frage ich irgendwann, was genau ist das Problem? Und das klingt so simpel, aber weil es ja so, ja klar, das Kind soll halt das Zimmer aufräumen und das will es halt nicht. Also das scheint es auf der Oberfläche das Problem zu sein. Worum geht es mir denn? Was daran stört mich genau? Kann ich das benennen? Kann ich das deutlich sagen, also pass mal auf, dass mein Problem ist, dass ich sehe, dass es dreckig ist. Und da mache ich mir Sorgen, dass wir da irgendwie Probleme bekommen mit irgendwelchen Insekten oder irgendwas. Das finde ich eklig, das finde ich scheiße, das will ich nicht. Da geht es mir um deine Gesundheit zum Beispiel, ja, das will ich nicht. Und das Gleiche kann ich von der Seite des Kindes aus auch tun. Worum geht es meinem Kind? Möchte es selber bestimmen, was es mit seinem Krempel macht? Wäre ja sehr nachvollziehbar. Ist es gerade einfach mega erschöpft und überfordert und hat an anderer Stelle mega dolle viel kooperiert? Haben wir gerade einen Stress in der Beziehung und mein Kind möchte mal ein bisschen testen, ob ich wirklich da bin und wirklich bereit bin, auf das Kind zuzugehen? Worum könnte es dem Kind gehen? Das heißt, im ersten Schritt müssen wir neugierig werden. Na, worum geht's uns? Und dann im nächsten Schritt dürfen wir erstmal fühlen, was wir da fühlen. Und dürfen uns begegnen im Konflikt, den wir ja schon faktisch haben. Also ich würde vorschlagen, hinzugehen zum Kind und ich würde wortwörtlich sagen, pass mal auf, hier sieht das ja aus wie sonst was. Finde ich kacke, habe ich keinen Bock, das selber zu machen. Ich will, dass du das machst, was machen wir jetzt? Meine Kinder sind schon ein bisschen älter, das heißt, meine Kinder sind zwischen 9 und fast 16. Das heißt, wir haben da noch eine andere Ebene. Mit einem kleineren Kind würde ich es ein bisschen simpler ausdrücken, aber halt hinzugehen und zu sagen, guck mal, wir haben ein Problem. Und auch zu sagen, guck mal, das nervt mich gerade oder ich mache mir da echt Sorgen oder ich fühle mich da total unwohl mit. Ja, was auch immer da bei mir los ist und dann dem Kind die Möglichkeit geben, dazu was zu sagen. Und von da aus können wir dann gucken, wenn wir das Problem haben und wenn wir ausgedrückt haben, wie es uns damit geht und miteinander in der Begegnung sind, können wir dann anfangen, kreative Lösungen für diese eine Situation zu finden. Nicht für die Frage, wie das Kind grundsätzlich lernen kann, aufzuräumen.
Ich finde dieses, was du auch sagst, dieses Absolute, diese Idee von der perfekten Lösung. Es gibt die perfekte Handlung, dieses Absolute. Und wenn wir das umdrehen, hast du ja vorher auch schon gesprochen, entsteht so viel Entlastung. Also wenn ich den Gedanken loslasse, es gibt die perfekte Strategie, wie ich mein Kind dazu bringe, perfekt sein Zimmer aufzuräumen. Wenn ich das loslasse, dann habe ich plötzlich viel mehr Möglichkeiten in der Hand.
Ja, und ich habe aber nicht nur das, ne, sondern ich habe auch nicht mehr den Druck, oh, ich muss jetzt die perfekte, friedvollste, liebevollste, tollste Lösung ever finden, in der ich nur geduldig und freundlich bin. Weißt du, wie ich meine? Also es ist ja auch für mich entlassen. Nicht nur, dass mein Kind am Ende macht, da brauche ich nur die perfekte Lösung, sondern es ist auch, wir sind ja beide keine Maschinen. Ja, es kann mich ja total an.
Und unsere Kinder sollten auch nicht von Maschinen großgezogen werden.
Genau das. Also das ist bei mir auch manchmal so, wenn ich in Konflikte mit meinen Kids reingehe um solche Sachen herum, dass ich dann sage, hier, pass mal auf, das nervt mich hier gerade voll ab, können wir das mal irgendwie aufräumen, ich habe keinen Bock, das alleine zu machen. Und dann sagt mein Kind so, sag mal, finde ich aber gerade ein bisschen kacke, wie du mich hier anpumpst. Und dann sage ich, stimmt, ist auch gerade ein bisschen kacke, ich muss mal in 10 Minuten irgendwie in die frische Luft und dann gucken wir nochmal neu. Ja, weil in dem Moment geht's vielleicht für mich nicht, ich habe irgendeinen blöden Tag gehabt oder irgendwas ist doof oder keiner, ist ja auch völlig egal. Ich bin nicht in dem Moment so in Verbindung, dass wir irgendwie konstruktiv miteinander arbeiten können. Das Gleiche gilt für meine Kinder. Manchmal muss ich sagen, okay, pass auf, ich komme in 10 Minuten wieder. So bestimmt kommen wir nirgendwo irgendwie hin, ja? Also das ist doch vollkommen in Ordnung.
Wie wertvoll, dass dein Kind das so formulieren kann. wie wertvoll, dass dein Kind das so spürt. Und das ist das ja, ich arbeite ja auch viel in dem Schulkontext, wo so viel Druck und Zwang und schiefe Sachen sind, und genau da ein Kind darin rein zu begleiten, das spürt, hey, da ist was schief. Je nachdem, manchmal, ab welchem Alter und wo kann man das formulieren, aber dieses zu spüren, Mama hat gerade ein Problem und es ist okay, dass sie ein Problem hat, dass sie da rumpumpt.
Genau. Es ist nur nicht okay, dass ich das abbekomme.
Genau, aber es ist, ich bin nicht sozusagen das Problem.
Ja. Das ist das Tolle an älteren Kindern, dass man sich dann schön reiben kann und die können mir sagen, Alter, Mama, was geht denn bei dir? Hör mal auf mit der Scheiße.
Ja, und ich finde das so wertvoll. Also genau, mein ältestes Kind ist 14, Pubertät. Mhm. Es macht mir großen Spaß und wir reiben uns.
Ja.
Und dann kommen immer wieder so Sätze, die sagt, Mama, warum ist das so bei dir? Und der erste Impuls ist, das ist aber, ja, weil, wo? Und dann manchmal brauche ich dann die 10 Minuten Spaziergang. Bis ich sage, da, ja, krass. Ja, du, coole Beobachtung, spannende Frage, die du mir da gestellt hast.
Das können wir vielleicht auch mehr machen. Sagen, keine Ahnung, aber interessante Frage. Weißt du, wir brauchen doch auch nicht immer alles. Also ist ja auch totaler Quatsch, diese Idee von, wir sind die allwissenden, tollen Eltern.
Ja.
Wie oft ich schon neben meinen Kindern gesessen habe und gesagt habe, ich habe hier auch keine Lösung, aber es ist ein interessantes Problem. Hat jemand eine Idee?
Ja, ich weiß auch da, genau, in einer Podcast-Folge hast du auch da über eine Situation gesprochen und in deinem Buch hast du das auch sehr schön, wo ihr so hilflos im Schnee saßt und nichts mehr ging.
Als wir noch in Deutschland gelebt haben, ja.
Ja, soll man dein Buch lesen?
Soll man mein Buch lesen, war auf jeden Fall für mich ein ganz, ganz großer Lichtblick-Moment von, hey, warte mal, Beziehungsqualität braucht weder, dass wir alle glücklich sind, noch, dass wir immer Lösungen finden. Wir können auch zusammen weinend auf einem eiskalten Feldweg sitzen. Und das ist genauso Beziehung.
Absolut. Und das kenne ich und das fühle ich auch so sehr. Und das macht für mich Beziehung so, so wertvoll. Ich glaube, das ist für mich ein... Wenn ich Menschen um mich habe, mit denen ich sozusagen dieses Bild heulend, frierend auf dem Feldweg sitzen kann und daraus wachsen kann,
ja.
Solche Menschen möchte ich in meinem Leben haben. Und es ist total schön, wenn ich das eben mit meinen Kindern machen und haben kann. Du erzählst aus dieser Situation und du leitest eigentlich jedes Kapitel mit einer Situation aus deiner Elternschaft oder aus deinem Leben auf jeden Fall ein. Also mag ich auch total. Weil du was von dir zeigst und dann aber eben auch die Komplexität dieses Themas zeigst, wie wir ja auch in vielen Punkten Liebe, Erziehung, Nettsein in Frage stellen und neu drüber nachdenken. Ich habe jetzt ein bisschen persönliche Frage vielleicht, ja, ob du antworten möchtest, ja oder nein. Was du als Erziehung erlebt hast als Kind, gibt es da was, wo du sagst, okay, und da stolper ich jetzt drüber als erwachsene Person?
Oh ja, klar. Also auf jeden Fall andauernd. Ich muss sagen, ich habe eine sehr, für diese Zeit, sehr liebevolle und fortschrittliche Erziehung, aber halt Erziehung erfahren. Mit Eltern, die sich aus dem Nachkriegsdeutschland so massiv, literally aus den Trümmern rausgearbeitet hatten. Erst Akademiker ihrer Familie, die typische Boomer-Generation, ein Haus, ein Auto, ein Garten ist das große Ziel und einmal im Jahr nach Italien fahren können, weil man sich als Kind kein Butterbrot leisten konnte. Das heißt Stabilität, dass die Kinder umsorgt sind, dass die Geld haben, dass die materielle Möglichkeiten haben. Ich bin in der weißen deutschen Mittelschicht groß geworden, mit Privatschule und allem drum und dran, war so der Teil der Elternschaft für meine Eltern, der ihnen unheimlich wichtig war. Was auch ebenfalls typisch ist für die Nachkriegsgeneration und die entsprechenden vorhergehenden Traumata bei weißen westdeutschen Familien ist sicherlich dann, dass es kein oder sehr wenig Bewusstsein für emotionale Begleitung von jungen Menschen gibt. Also sehr wenig Bewusstsein darüber, was das überhaupt bedeutet und wie das aussehen soll. Etwas, was mich bis heute unfassbar herausfordert, ist tatsächlich Emotionen zu fühlen, auszudrücken und immer wieder in den Kontakt zu gehen mit meinen Kindern, mit all den Emotionen, die sie haben. Und das ist interessant, weil das einer der großen großen Grundsteine meiner Arbeit ist. Etwas, über das ich immer und immer und immer wieder spreche. Aber es ist sicherlich nach wie vor das, was mich mit am meisten herausfordert, weil ich keinerlei Gefühl dafür habe, weil ich keinerlei Vorbilder habe, keinerlei Gefühl dafür habe, wann ist es zu viel, wann ist es überfordernd, wann ist es irgendwie wichtig, wann ist es irgendwie auch nicht angemessen. Und das ist etwas, was ich, wo ich immer froh bin, dass ich nicht irgendwie dastehe und sage, so musst du das mit deinem Kind machen, weil ich so, ich weiß auch nicht so genau, wir wissen, dass das wichtig ist, aber wir sind ja viele von uns wirklich die Ersten unserer Generation, die sich an bestimmte Sachen ranwagen oder überhaupt das Wissen darüber haben, dass das wichtig ist. Und dann da drin rumstolpern und sich ganz neu orientieren müssen und sich all diese Fragen neu stellen. Also sicherlich emotionale Begleitung, gerade so von verschiedenen Altern, von verschiedenen Themen, ist nach wie vor etwas, wo ich immer so das Gefühl habe, es ist wie eine Fremdsprache, die ich lernen darf. Ich habe gelernt, wenn du traurig bist, gehst du allein in dein Zimmer und weinst, bis du aufhörst, so ein Theater zu machen. Wenn du wütend bist, sowieso als weiblich sozialisierte Person, dann ist alles vorbei, dann hältst du einfach nur die Fresse. Und wenn du zu laut bist oder zu fröhlich bist oder zu aufgeregt bist, dann bist du anstrengend und nervig. Also guck, dass du irgendwie möglichst immer in so einem...
Dich gut verhältst, gut reinpasst.
Genau, dass du immer schön reinpasst und immer schön lieb bist und immer schön ausgeglichen bist. Das heißt, für mich ist es dieses doppelte Lernen von, ne, Kindern zu begleiten, ohne das zu machen. Ohne zu sagen, jetzt sei mal nicht so laut, mach mal nicht so doll, fahr mal ein bisschen runter. Und mich zu begleiten mit den Emotionen, die ich nie gelernt habe, zu fühlen. Und auch wenn ich jetzt schon viele Jahre Übung habe, ist das sicherlich noch das, wo ich am meisten noch merke, das ist nicht meine Erstsprache, das ist meine Zweitsprache, in der ich mich noch nicht ganz so natürlich ausdrücken kann.
Ja, wie wertvoll. Tatsächlich saß ich, also ich schreibe ja auch gerade das nächste Buch und da habe ich genau dieses Kapitel gerade, wie unsere Erziehung auf unseren Impuls, auf unsere Bedürfnisse zu achten und damit aber auch auf unsere Gefühlsregulation zu achten, dass das genau eng miteinander verbunden ist.
Ich bin ganz gespannt, ja.
Kennen wir alle.
Sicherlich, ja.
Auch da wieder eben auch diese vielen Ebenen, genau. Du beschreibst es, deine Eltern haben das sozusagen mit dir gemacht und das ist ja auch die kulturelle Erwartung, dass sie das mit dir gemacht haben.
Genau, es ist kulturell erwartet und dann ist es historisch eingebettet. Meine Großeltern waren durchgehend Nazis, ne? Also wir haben ja hier auch das Erbe des Faschismus ganz klar drin.
Liebe Ruth, ich danke dir total für das Gespräch. Ich könnte wieder viel mehr.
Wir könnten noch mal eine Stunde, ne? Aber gut.
Wir könnten noch eine Runde, aber du bist jetzt zum dritten Mal, sicherlich nicht zum letzten Mal hier im Podcast. Auf jeden Fall, Erziehung war gestern. Ich finde, das ist ein Buch also ich habe total gerne durchgelesen. Ich kenne deine Arbeit, ich liebe sie und trotzdem fand ich es schön, da durchzulesen. Und ich glaube, aber auch wenn man ganz frisch ist, wenn man noch nichts von deiner Arbeit kennt sowieso, aber auch wenn man, auch gerade wenn man vielleicht denkt, aber nee, Ruth, das sehe ich anders.
Ja, super gerne. Bitte siehst anders.
Ganz genau, das ist das Schöne so. Also du bist da und winkst. Genau, man muss nicht so denken wie du, finde ich.
Nö, gar nicht.
Das macht total viel Spaß.
Das freut mich.
Ich danke dir sehr.
Danke, mach's gut.
Wenn du wissen willst, was mich glücklich macht, so richtig glücklich, sind genau Gespräche wie diese, Themen wie diese, sich damit auseinandersetzen. Ich liebe Ruths Arbeit und kann euch das Buch Erziehung war gestern wirklich ans Herz legen. Wenn euch diese Podcast-Folge auch so gefällt wie mir, dann lasst doch eine Bewertung da und teilt sie vielleicht auch mit anderen Leuten, die auch so viel Freude haben, sich diese Gedanken zu machen und Dinge hinterfragen und zu wachsen. Wenn du die Beziehung zu deinem Kind noch stärken willst, hol dir den Beziehungsbooster, wenn die Schule leichter werden soll und der Druck raus soll. Bin ich gern mit meinem SOS Schulcoaching an deiner Seite. Das ist so ein intensives Coaching, dass ich aktuell nur 2 Plätze davon anbiete. Also entscheide dich jetzt, um diesen Platz zu sichern. Und auch ganz ehrlich gesagt, wenn der Schuh drückt, das müsst ihr nicht aushalten. Komm, wir gehen in die Veränderung. Und vielleicht fühlt es sich bei dir gerade nicht so an, als ob Veränderung möglich ist. Das ist aber Symptom, dass dieser Schuh drückt. Ich kann dir das, glaube ich, versprechen. Nach unserem ersten Gespräch wird dieses Gefühl anders sein. Und wir werden Möglichkeiten sehen, die wir gehen und ausprobieren können. Ich freue mich auf dich. Dir wünsche ich von Herzen eine gute Zeit. Ich glaube, wir müssen uns alle gut atmen, an die Zuversicht glauben, Genauso wie auch weinen, brüllen, schreien über all die Scheiße und dabei die Zuversicht verhalten. Zuversicht, Selbstwirksamkeit. Es ist jetzt noch wichtiger als jemals zuvor, dass wir unsere Kinder friedvoll ins Leben begleiten. Und ich danke dir von wirklich vollstem Herzen, dass du hier bist, dass wir zusammen sind, dass wir dieses Abenteuer zusammengehen. Danke, dass du da bist und dass du mitgehst, dass wir zusammengehen.